Widerstand an der Grenze. Polen und Deutsche gemeinsam gegen die Massenmigration. Faktencheck im Dienst der Pharma. Nachrichtenagentur Reuters gerät immer mehr unter Druck. Und im Interview des Tages. Ex-Soldat und BSW-Politiker Erik Giesel erklärt, warum er jetzt für den Frieden kämpft. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die illegale Migration sorgt in immer mehr Ländern für Protest. So gingen in Australien am Wochenende Zehntausende Menschen in mehreren Städten des Landes auf die Straße. Und auch in Europa wächst der Protest gegen Überfremdung, ausgelöst nicht zuletzt durch massive Gewaltverbrechen, bei denen Einwanderer die Täter sind. 10 Jahre Angela Merkels Satz, wir schaffen das. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Seit Freitag sitzt nun auch der zweite Tatverdächtige nach dem brutalen Messerangriff in Dresden in Untersuchungshaft. Die beiden Männer sollen in einer Straßenbahn einen US-Amerikaner geschlagen und ihm das Gesicht aufgeschlitzt haben. Mittlerweile ist klar, beide Syrer sind polizeibekannt. Der mutmaßliche Haupttäter Ismail Al-Ha stand bereits mehrfach wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Auch der zweite Verdächtige, Maid A., hat eine einschlägige Akte mit Vorwürfen wie räuberischer Diebstahl und Körperverletzung. Beide waren illegal nach Deutschland eingereist. Brandstiftung, Gewalt und offene Straßenschlachten. Szenen wie aus einem Bürgerkrieg erschütterten vergangene Woche die Schweizer Stadt Lausanne, ausgelöst durch schwarzafrikanische Randalierer. Der Hintergrund, ein junger Kongolese verunglückte tödlich auf einem gestohlenen Roller auf der Flucht vor der Polizei. Was wie ein tragischer Einzelfall klingt, wurde von Medien und Politik schnell instrumentalisiert. Sie erklärten den Vorfall kurzerhand zum Beispiel für angeblichen Polizeirassismus und rückten so die Täter in die Opferrolle. Doch die Realität vor Ort sieht anders aus. Anwohner des Stadtviertels Prela, einer Gegend mit hohem Migrantenanteil, berichten von jahrelang wachsender Gewalt, Spannungen und Kontrollverlust. Auf 1-Reporter Stefan Töni war in Lausanne, sprach mit Betroffenen und zeigt, wie dramatisch sich die Lage in dem Stadtteil wirklich entwickelt hat.
Die Polizei tötet, Gerechtigkeit für Marvin. Dieses Graffiti ist eine von vielen Hinterlassenschaften der Migrantenkrawalle, die die Schweizer Stadt Lausanne diese Woche heimgesucht haben. Marvin war der 17-jährige Kongolese, der einen Roller stahl, durch die 30er-Zone um 3 Uhr morgens fuhr, gegen einen Container krachte und im Zuge dieses Unfalls starb. Man sieht anhand der Schrift der Protestler, wie hier das Narrativ gestreut wird, das später dann auch von Journalisten in der Schweiz und auch weltweit aufgegriffen wurde, die versuchen, den selbstverschuldeten Tod irgendwie mit einem Rassismus bei der Polizei oder einem strukturellen Rassismus in der Gesellschaft in Zusammenhang zu bringen. Lausanne ist die viertgrößte Stadt der Schweiz und befindet sich im französischsprachigen Teil am Genfersee. Auch in dieser Stadt, wie in vielen anderen Schweizer Städten, steigt die Kriminalität seit Jahren, vor allem Gewalt- und Sexualstraftaten. Lausanne hat 144.000 Einwohner und auf diese Einwohnerzahl kommt ein Ausländeranteil, der mittlerweile bei 43% innerhalb der Stadt liegt. Wir sind jetzt hier im Stadtteil Prela, wo diese Woche es wiederholt zu Ausschreitungen gekommen ist. Die Spuren der Ausschreitungen sieht man hier im Hintergrund bei mir, wo Müllcontainer und Barrikaden errichtet wurden, die sogar die Straße und den Asphalt geschmolzen haben.
I saw the fires. They did burn everything. Also, they broke the buses too. I can see and I can heard like the angry and people are mad because of that death. But making all that noises and break everything, I don't know. I'm not sure that it will fix the issue with the police and the people from the neighborhood. So.
The issue about the police, now the whole country is speaking about police racism that caused the death. What do you think about that?
I'm not really sure it was racism. I don't know. I'm not really sure.
Prela hat diese Woche Schlagzeilen gemacht, wo Vergleiche auch immer wieder mit einem französischen Banlieue gezogen wurde. Wenn man sich hier allerdings umschaut, muss man sagen, dass diese Vergleiche überzogen wirken. As a resident, what do you think about the whole area itself? Because now media, newspaper are talking about like a Swiss banlieue. What do you think about it?
Well, I can understand people are quite scared. They don't want to have any more problems here. And at first it was for kids, a nice neighborhood with schools. And now people are afraid. And my sister too, she's afraid. So I hope there won't be any more fires, any more battles. Hopefully peace will come back and then they will find a way to talk and find a solution.
Die ganze Affäre von Loza in Prela mit dem Unfalltod von Marvin wurde angeheizt durch Rassismusvorwürfe gegenüber der Polizei. Ebenfalls ist die Politik, der Lausanner Stadtrat ist der eigenen Polizei in den Rücken gefallen, da sie zeitgleich mit den Ausschreitungen bekannt gemacht haben, publik gemacht haben, dass 4 Polizisten wegen nicht näher genannten Memes und Nachrichten in einer privaten WhatsApp-Gruppe freigestellt wurden. Die Proteste und die Medienberichte darüber haben sich gegenseitig befeuert und angeheizt mit der Hauptbegründung, dass struktureller Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung durch die Polizei die Hauptfaktoren gewesen wären, die einerseits zum Tod von Marvin und andererseits zu den Protesten und den Krawallen hier geführt haben. Tatsächlich, wenn man sich den Stadtteil Prela und Lausanne insgesamt anschaut, findet man hauptsächlich eine doch sehr intakte, gute Wohngegend vor. Denn die Schweiz dürfte auch dieses Migrantenbezirk und diese Einwanderer, die hier sind, sehr bevorzugt behandeln. Von einer strukturellen Benachteiligung und Diskriminierung kann hier auf den ersten Blick nicht die Rede sein. Would you say that the situation got more dangerous in recent years?
Before it was a friendly family neighborhood. There was no incident, there was no fire. But then for the past, well, 5 years, it's been coming a lot. Yeah, and I don't know if the teenagers are bored, if they... Yeah, I don't really know. But for the past 5 years, there's been more problems coming every month.
Die Anwohnerin hat also bestätigt, dass sich der Stadtbezirk und auch Lausanne in den letzten 5 bis 10 Jahren dramatisch verändert hat. Denn auch in den letzten 5 bis 10 Jahren eine zeitgleiche Entwicklung, die stattgefunden hat, ist massive Einwanderung aus Afrika und aus dem Nahen Osten. Zeitgleich zu den Ausschreitungen kam es auch zu einer regelrechten Hetzjagd auf einen SVP-Lokalpolitiker, der vom Mob durch die Straßen gejagt wurde, als er von den Ausschreitungen hörte und die selber in Augenschein nahm. Der Mob jagte ihn durch die Straßen. Er verlautbarte später jedoch auf X, dass es ihm in Zwischenzeit wieder gut gehe. Die Krawalle von Migranten und Linksextremen, die sich ihnen angeschlossen haben, werden also auch von Anwohnern selbst kritisch wahrgenommen. Wir haben auch von anderen Anwohnern gehört, die nicht vor die Kamera treten wollten, dass es ihrer Ansicht nach Marvin selber schuld sei an seinem Tod. Denn warum ist er überhaupt von der Polizei geflüchtet? Insgesamt hat sich die Lage in Lausanne und auch hier im Stadtbezirk Prela bereits wieder beruhigt. Man wird sehen, wie sich diese ganze Causa weiterentwickelt. Denn der Stadtpräsident hat bereits angekündigt, dass es Maßnahmen gegen den strukturellen Rassismus bei der Polizei geben soll. Es ist zu vermuten, dass es Diversity-Politkommissare eingesetzt werden, um die Polizisten selber zu gängeln und zu überwachen, wie sie sich gegenüber Anwohnern und anderen Bürgern verhalten. Das war der Bericht von Auf 1 aus Lausanne in der Schweiz.
Ende vergangener Woche zog Innenminister Alexander Dobrindt eine positive Bilanz der Grenzkontrollen. Seit Mai seien mehr als 10.000 illegale Migranten zurückgewiesen worden, so der CSU-Politiker. Die Maßnahme sei, Zitat, hochwirksam, doch Kritiker sehen das anders. Sie verweisen auf weiterhin hohe Zuwanderungszahlen und neue Daten aus Berlin scheinen ihnen recht zu geben. Laut einer parlamentarischen Anfrage der CDU waren Anfang August mehr als 97% aller Asylunterkünfte in der Hauptstadt ausgelastet. Trotz angeblicher Rückgänge bei illegalen Grenzübertritten baut Berlin deshalb weiter aus, unter anderem ein neues Asylheim im Stadtteil Neukölln. Seit Juli wird an der östlichen Seite der polnisch-deutschen Grenze wieder kontrolliert und das gleich doppelt. Zum einen durch die offizielle Grenzpolizei. Deren Einsatz wurde nun bis Oktober verlängert. Zum anderen durch Bürgerbewegungen, die ihr Land vor illegaler Migration schützen wollen und der Regierung in Warschau dabei kaum noch trauen. So etwa im kleinen Dorf Linken in Pommern zwischen Pasewalk und Stettin. Dort standen am Sonntag 8 freiwillige polnische Grenzschützer. Unterstützt wurden sie von Aktivisten aus Deutschland. Ihre Botschaft: Hier kämpfen Polen und Deutsche nicht gegeneinander, sondern gemeinsam gegen die Migrationspolitik des Great Reset. AUF1-Reporter Roy Grassmann war vor Ort und hat mit den freiwilligen Grenzschützern gesprochen.
Wir machen das, weil wir sehen, was politisch gesehen los ist. Was tut sich in Deutschland, aber auch in Polen, und wir sind dagegen. Weil die Menschen gesehen haben, dass die Grenze unkontrolliert von den Migranten passiert ist.
Ja, also erstmal haben wir ja dieselben Ziele. Wir wollen ja die Remigration vorantreiben und die Migration stoppen.
Wir sind eine Initiative. Wir haben gesehen, wir sehen die ganze Zeit, was ist passiert innerhalb von 10 Jahren, von 2015, als Angela Merkel sagte, herzlich willkommen. Und in Türkei, in Syrien werden die Plakaten kommen zu uns und so weiter. Und das ist die ganze Welt.
Weil die EU nicht in der Lage ist, unsere Außengrenzen zu schützen. Und dadurch wir ein Migrationsproblem haben und das verschärft sich immer weiter. Darum müssen wir solche Sachen unterstützen.
Der Leiter der polnischen Grenzschützer wollte seinen Namen übrigens nicht nennen, aber er gab auf eins ein ausführliches Interview. Darin berichtet er auch von einem blutigen Verbrechen durch illegale Einwanderer, das das Land regelrecht erschüttert habe. Das Gespräch sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die Folgen von Angela Merkels Grenzöffnung vor 10 Jahren sind täglich zu spüren. Doch Politik und Medien verschließen die Augen und schweigen. Umso wichtiger ist eine schonungslose Berichterstattung, die auch bei unbequemen Themen nicht wegsieht. Doch um die Aufklärungsarbeit von Auf1 fortsetzen zu können, sind wir verehrte Zuseher auf Ihre Unterstützung angewiesen. Etwa über den Auf1-Shop unter www.auf1.shop, denn jeder Einkauf unterstützt direkt die Arbeit unseres Senders. Kurz vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 14. September spielt sich eine auffällige Serie ab. Innerhalb von nur 2 Wochen sterben gleich 4 AfD-Kandidaten, plötzlich und unerwartet. Betroffen sind die Städte Blomberg, Rheinberg, Schwerte und Bad Lippspringe. In Blomberg starb Ralf Lange, in Rheinberg der erst 59-jährige Wolfgang Seitz. In Schwerte verstarb Wolfgang Klinger und in Bad Lippspringe der ebenfalls erst 59-jährige Stefan Behrendes. Über die Todesursachen ist bisher nichts bekannt, doch in sozialen Medien wird bereits heftig spekuliert. So kommentiert der Wissenschaftler Professor Stefan Homburg wörtlich, statistisch fast unmöglich. Alle 3 in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzten RSV-Injektionen verursachen teils schwere Gesundheitsschäden bis hin zum Tod. Betroffen sind sowohl die beiden Impfstoffe von GlaxoSmithKline und Pfizer als auch das mRNA-Präparat von Moderna. Eine neue Studie auf Basis der US-Impfschadendatenbank VAERS nennt knapp 18.000 Schadensmeldungen. Nach Verabreichung der RSV-Präparate wurden über 70 Todesfälle dokumentiert, doch damit nicht genug. Auch schwere Komplikationen wie das neurologische Guillain-Barré-Syndrom, Vorhofflimmern und Erkrankungen des Blutsystems wurden gemeldet. Trotzdem sind alle 3 Präparate in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter zugelassen. Für Menschen ab 60 Jahren. Das Pfizer-Produkt sogar für Schwangere. Auch hier zeigt die Studie alarmierende Ergebnisse. Komplikationen bei Frühgeburten und Todesfälle ungeborener Kinder. Die Faktenchecks der Nachrichtenagentur Reuters fielen seit Beginn der Corona-Zeit auffällig oft zugunsten der Pharmaindustrie aus. Nun wird klar, warum. Der frühere Geschäftsführer von Reuters, Jim Smith, sitzt im Vorstand von Pfizer und hält Aktien des Konzerns. Kein Wunder also, dass es in den Faktenchecks regelmäßig hieß, die mRNA-Spritzen würden keinerlei Schäden verursachen. Kritische Berichte über Pfizer, Fehlanzeige. Die verschwanden schlicht aus der Berichterstattung. Jim Smith ist zudem mit dem Weltwirtschaftsforum vernetzt und setzt sich öffentlich für eine digitale Zukunft ein. Eines seiner Unternehmen warb sogar mit Geldprämien für die Corona-Injektion. In den USA läuft inzwischen eine Klage gegen Reuters, mittlerweile auch unterstützt vom US-Justizministerium. Der renommierte und mutige Arzt Professor Sucharit Bhakti beendet seine berufliche Laufbahn. In einem emotionalen Gespräch mit Auf1-Moderatorin Elsa Mittmannsgruber erklärt er warum und richtet einen letzten Appell an die Menschen.
Also, meine Arbeit ist getan. Ich habe alles geschrieben was ich zu sagen habe. Und deswegen ist dieses Buch mein Abschied. Ich werde kein Buch mehr schreiben. Wenn ein Arzt das liest und das nicht versteht, dann soll er seinen Kittel an die Wand hängen. Ihr tut pures Gift in die Blutbahn von euren Kindern und Kleinkindern. Und wie kann man sowas befürworten? Ich befürworte das nicht. Die Menschen werden indoktriniert mit Mythen und diese führen zu Wahn. Und das ist das, was wir erlebt haben.
Die vollständige Sendung zum Abschied von Professor Bhakti sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Das österreichische Innenministerium ist Ziel eines professionellen Cyberangriffs geworden. Offiziell seien keine polizeilichen Datenbanken oder Bürgerdaten betroffen, sondern lediglich rund 100 von 60.000 E-Mail-Accounts. Um die Systeme zu sichern, kappte das Ressort externe IT-Verbindungen, was zu Einschränkungen im Mailverkehr führte. Die FPÖ spricht von einem Vertuschungsskandal. Sicherheitssprecher Gernot Dahrmann wirft Innenminister Gerhard Karner vor, den Angriff wochenlang geheim gehalten zu haben, bis ein großflächiger Ausfall nicht länger zu verbergen gewesen sei. Weiter kritisiert die FPÖ, dass Karner die geplante Messenger-Überwachung vorantreibe, während er die IT-Sicherheit seines eigenen Hauses nicht gewährleisten könne. Und auch bereits 2019 hatten externe Programmierer unprotokollierten Zugriff auf hochsensible Polizeisysteme des Innenministeriums. Ob neben den Mailservern tatsächlich keine weiteren Systeme betroffen sind, bleibt bislang offen. Der Investigativjournalist Alexander Surowiec schreibt jedenfalls auf X: Laut meiner Info war gestern in zwei Fällen das Protokollierungssystem der Polizei nicht funktionsfähig. Der von Brüssel eingeführte Digital Services Act gilt als schärfstes Zensurinstrument Europas. Mit drakonischen Strafen zwingt er Online-Plattformen, Inhalte nach politisch gewünschten Kriterien zu filtern und zu löschen. Doch jetzt geht die US-Regierung unter Donald Trump in die Gegenoffensive und will das umstrittene Regelwerk angreifen. Wie ernst es Trump damit meint und welche Folgen das für Europa haben könnte, schildert auf1-Redakteurin Cornelia Kirchweger.
Seit Sommer gibt es diplomatische Offensiven unter Außenminister Rubio, eine Abschwächung oder eine komplette Löschung dieses DSA zu erreichen. Und Drohungen gibt es schon. Trump hat gesagt, gut, es wird Sanktionen geben. Unter anderem wurde erwähnt Visabeschränkungen gegen die Verantwortlichen. Wenn es blöd hergeht, dann kriegt die von allein kein Visum mehr in die USA. Das kann ja auch passieren. Oder irgendein Kommissar. Zusätzliche Zölle auf Exporte in die USA, Ausfuhrbeschränkungen für Technologie und Halbleiter. Und das wird auch jetzt Trump bei den Handelsvereinbaren, die ja die liebe Frau von der Leyen in Schottland einen wahnsinnigen Deal abgeschlossen hat, als Hebel einsetzen. Weil er wird sagen, okay, entweder ihr lockert den DSA oder kriegt noch mehr Zölle aufgebrummt.
Das vollständige Gespräch mit Cornelia Kirchweger, die sich bald wieder in den USA aufhält, sehen Sie unter www.auf1.tv. In diesem Gebäude sollte sie jetzt eigentlich einsitzen, die Aktivistin oder besser die Kunstfigur Maler Svenja Liebig. Doch stattdessen ist sie auf der Flucht und angeblich in Moskau. Zumindest nach eigenen Angaben und die waren in der Vergangenheit selten zuverlässig. Bereits 2023 war der Hallenser Aktivist Sven Liebig zu 1,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Mit einem offiziellen Wechsel von Geschlecht und Religion trieb Maler Svenja Liebig seitdem Justiz und Behörden vor sich her. Sie wurde zur Ikone des subversiven Ungehorsams. Am Ende will sie sogar ihre eigenen Anwälte und Angehörigen genarrt haben. Anstatt wie angekündigt zum Haftantritt zu erscheinen, tauchte sie unter. Vor dem Frauengefängnis in Chemnitz warteten Medienvertreter und Unterstützer vergeblich. Ob sie, wie so mancher migrantische Straftäter, längst außer Landes ist oder doch irgendwo in Deutschland untergetaucht, bleibt unklar. Lange war Erik Giesel Soldat bei der Bundeswehr. Mittlerweile ist er bei der Friedensbewegung in Rostock. Gleichzeitig ist er Abgeordneter des Bündnis Sarah Wagenknecht im Stadtparlament der Bürgerschaft. Während seiner Laufbahn bei der Armee hatte er sich vom Beruf zum Zeitsoldaten zurückstufen lassen, um vorzeitig ausscheiden zu können, wegen Gewissenskonflikten. Was genau der Grund dafür war, schildert er im heutigen Interview des Tages.
Sie haben im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie selbst mal Berufssoldat waren. Und sie kamen in einen Gewissenskonflikt und haben sich dann zurückstufen lassen zum Zeitsoldaten. Wie hat man denn damals bei der Bundeswehr darauf reagiert?
Ja, ich habe 2013 meinen ersten Antrag gestellt, Berufssoldat aufzugeben und Zeitsoldat zu werden. Der wurde abgelehnt, aus dienstlichen Gründen keine Notwendigkeit, obwohl ich damals schon erklärt habe, dass ich aus Gewissensgründen nicht mehr neben einem NATO-Soldaten, US-Soldaten stehen kann. Damals kam ja Snowden, kam zum Tragen, die Folterungen, die Drohnenmorde. Und ich habe es nicht mehr akzeptiert und konnte es nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, als Bundeswehrsoldat in einem NATO-Einsatz zu gehen. Ich war in zwei Einsätzen gewesen und musste dann noch weiter jahrelang dienen in der Bundeswehr als Berufssoldat, bis mein zweiter Antrag zur Umwandlung auch Anerkennung fand und ich gehen konnte. Kameraden, die mich angesprochen haben, mit denen diskutiert haben, haben mir hinter geschlossener Tür gesagt, dass ich Recht habe. Oder aber auch von wegen jetzt ganz relativ aktuell mit dem Konflikt auf Russland, dass wenn es knallt mit Russland, sowieso alles hinfällig ist und sie weiter dienen. Also ich glaube, wenn es zur Aggression mit Russland kommt, werden viele Soldaten den Gang zum Arzt vorziehen als den Krieg gegen Russland. Weil auch sie das auch wie ich sehen, dass sie nie die Hand an die Waffe legen, um gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Weil das nicht unser Feind ist.
Ich kann nochmal nachfragen, wann der erste Antrag gestellt wurde. Also Edward Snowden, dieser Skandal kam ja 2013, glaube ich, hoch. War das so in der Zeit?
Ja, genau. Damals war das die Zeit gewesen. Und ich war damals schon in Usbekistan im NATO-Einsatz gewesen und im Kosovo im Einsatz gewesen und habe auch die NATO-Einsatzmedaille bekommen. Und da stellt man sich Fragen. Ich habe im Karrierecenter gearbeitet zu einer Zeit, als die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist. Und Russland auch nicht mal als Bedrohung gesehen wurde. Und das waren gute Zeiten gewesen. Wenn man sich dann hinterfragt, neben wem man in den Einsatz geht, wofür man in den Einsatz geht. Und bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es falsch ist, was wir tun. Parallel kam dazu damals auf, ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, Gladio. Gladio ist in Deutschland immer noch nicht aufgeklärt. Und möglicherweise, um die Demokratie in Deutschland aufrechtzuerhalten und wiederherzustellen, muss Gladio auch in Deutschland endlich aufgeklärt werden. Wer da entsprechend die Geldgeber waren, welche Fäden gezogen worden sind. Ja.
Mal kurz nachfragen, in welcher Funktion Sie bei der Bundeswehr waren oder welchen Dienstgrad Sie hatten?
Ja, ich war Stabsfeldwebel, ich war Personalfeldwebel, ich war in der Sicherungsgruppe und rein historisch chronologisch gesehen war ich erst im Flugabwehr Patriot gewesen, dort Personalfeldwebel. Dann war ich im Karrierecenter der Bundeswehr 4 Jahre in Berlin und dann war 4 Jahre Kommando Territoriale Aufgaben, auch in Berlin 4 Jahre. Dann wieder zurück hier nach Bad Sülze in der Flugabwehr Patriot und im Dienstgrad Stabsfeldwebel.
Sie meinten auch, viele Kameraden oder Ihre Kameraden meinten mal, Sie würden lieber den Gang zum Arzt vorziehen, als die Waffe gegen Russland in die Hand zu nehmen. Würden Sie dem zustimmen, dass auch vielleicht, wenn es wirklich akut wird, wenn es wirklich zum Krieg mit Russland kommen würde, dass es dann zu zahlreichen Verweigerungen kommen?
Also erstmal darf es nicht dazu kommen. Ne? Also wir dürfen uns nicht in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland messen. Punkt 1. Punkt 2, wenn es dazu kommt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wollen wir hoffen, dass es, also es wird möglicherweise nicht lange nur letal bleiben, sondern auch nuklear werden. Und viele Soldaten aus meiner persönlichen Sicht würden den Gang zum Arzt vorziehen entsprechend und damit entsprechend den Gehorsam verweigern. Ja.
Haben Sie auch selbst als ehemaliger Soldat Kontakte zu jüngeren Menschen, zu Jugendlichen, die vielleicht die Absicht haben, zur Bundeswehr zu gehen?
Ja, vor kurzem hatte ich gerade eine Diskussionsrunde in einem Gymnasium in Bützow und habe mich da mit jungen Menschen auch unterhalten, diskutiert über Sicherheitspolitik. Und die Hälfte der Klasse hat gesagt, sie würde sich vorstellen können, zur Bundeswehr zu gehen und Dienst zu leisten. Ich habe mich hinterfragt, warum das so ist. Und wenn man medial betrachtet, was aufgebaut worden ist als der Gegner, als Russland für unsere Demokratie, haben die aus meiner Sicht derzeit die ganze mediale Propaganda abbekommen in ihrer Entwicklung, was sie dazu nicht befähigt oder willig macht, entsprechend auch zur Bundeswehr zu gehen und sich da gegen Russland einzusetzen, obwohl Russland nicht unser Gegner ist. Also, wenn man sich das mal anguckt, ich glaube, Friedman war es gewesen, der gesagt hat, Russlands Ressourcen, und Deutschlands Möglichkeiten, sie könnten eine wirtschaftliche Bedrohung für die Amerikaner werden und sie müssen einen Keil reintreiben. Und wenn man sich das Interview immer wieder vor Augen führt, haben wir jetzt das Ergebnis, was entsprechend gelaufen ist und was wirklich passiert ist. Das ist schon ziemlich lange her, wurde durch die westliche Presse nicht aufgenommen, nur in alternativen Medien. Und das muss man sich, das fühlt man es mir nicht irgendwer, muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass es im Interesse der Amerikaner ist, was hier in Europa passiert.
Wir sprechen wahrscheinlich gerade von dem Zitat, wo er sagt, deutsches Know-how und russische Bodenschätze müssen verhindert werden.
Ganz genau. Und der Keil, der entsprechend entstanden ist mit der Ukraine, ist ja offensichtlich, ne? Im Interesse der amerikanischen Politik.
Es ist längst Tradition, das Friedensfest in Bautzen jedes Jahr am letzten Augustwochenende. Auch an diesem Samstag versammelten sich wieder hunderte Bürger auf dem Kornmarkt im Herzen der Stadt. Und obwohl Stimmen gegen Krieg und Aufrüstung vielerorts kaum gehört werden wollen, in Bautzen sind sie nicht mehr zu übersehen. Zum ersten Mal wurde das Friedensfest in den offiziellen Veranstaltungskalender des zeitgleich laufenden Altstadtfestes aufgenommen. Ein deutliches Zeichen, der Protest gegen Aufrüstung lässt sich nicht mehr ignorieren. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.